Da bin ich jetzt Italiener. Ich finde es hervorragend, dass die neue Regierung in Rom unter Mario Draghi erstmals seit 1993 wiederum ein eigenes Tourismusministerium geschaffen hat. Das ist ein Signal, das ist eine Botschaft, das ist ein Zeichen für diese Branche. Und sowas würde ich mir im September, Oktober in Berlin auch wünschen. Ich weiß, das ist eine Vision. Alle sagen sie, du spinnst, das kannst du vergessen, weil der Tourismus ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, auf Bundesebene ist das irgendwo das achte Rad am Wagen, nicht einmal das fünfte.
Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchen-Podcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Hans-Jörg Meyer, Geschäftsführer der Schwarzwald Tourismus GmbH. Hallo Herr Meyer, oder sollte ich vielleicht sagen Hoi oder Gresti?
Ja, Sie kennen sich aus mit meinem Dialekt. Hallo, guten Morgen, Servus. Alles passt.
Alles passt. Bevor ich es vergesse, ist ganz wichtig, herzliche Grüße von Petra Hedorfer.
Oh, das freut mich. Liebe Grüße an Petra zurück, sollte sie mich hören.
Ich habe gestern mit ihr gesprochen, oder sagen wir mal so, ich habe einen längeren Videocall mit ihr über eine Stunde gehabt. Und da hat sie gesagt, oh, den Herrn Meyer, den müssen Sie unbedingt grüßen. Wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade? Im Homeoffice sind Sie nicht. Sind Sie in diesem berühmten, umgebauten Lastenfahrstuhl, der jetzt Ihr Podcast-Studio ist?
Ja, ganz genau. Ich sitze hier im Kompetenzzentrum, das wir jetzt seit knapp einem Jahr hier in Freiburg mit 8 anderen Firmen bezogen haben. Und in der Tat, im ehemaligen Lastenaufzug, das haben wir umgebaut zu einem Tonstudio. Eine Mitarbeiterin von mir befasst sich mit diesem Thema ausführlich und da drinnen sitze ich jetzt und das funktioniert anscheinend ganz gut.
Und dieses Tonstudio, das nutzen Sie für wöchentliche Podcasts?
Ganz genau. Die Iris Huber, meine Mitarbeiterin, die kommt ja auch aus der Radiobranche, war ja auch lange Zeit in Hamburg, glaube ich, beschäftigt, macht wöchentliche Podcasts. Wir machen dann nicht nur hier im Studio, sondern sie ist ja dann auch draußen im Schwarzwald unterwegs. Und wir machen monatlich Podcasts hier im Kompetenzzentrum. Und das Studio macht natürlich einen sehr guten Dienst hier für uns.
Die Idee mit diesem umgebauten Lastenfahrstuhl passt irgendwie wie die berühmte Faust aufs Auge zu Baden-Württembergs Werbespruch, wir können alles außer Hochdeutsch.
Ja, Sie haben da etwas, nehmen da etwas in den Mund, was mir vor 3 Jahren sehr geholfen hat. Ich komme ja auch nicht aus Deutschland und ich kann ja auch, wie man es vielleicht hört, nicht Hochdeutsch. Aber hier kann man wirklich fast alles.
Sie sind, wenn ich da unterbrechen darf, Sie sind aus Brixen in Südtirol, oder?
Ja, ganz genau. Ich bin Südtiroler. Mhm. Ich bin, meine Heimat ist Südtirol, aber der Schwarzwald ist meine zweite Heimat geworden. Ich bin hier schon zweiheimisch.
Herr Meyer, wir sprechen heute über die aktuelle Situation in Ihrer zweiten Heimat, also die aktuelle Situation des Tourismus im Schwarzwald. Passend zum Schwarzwald sieht es da momentan recht dunkel aus, oder?
Ja, wie überall in der touristischen Landschaft in Deutschland sieht es nach einem zweiten erzwungenen Lockdown, also der jetzt ja schon seit November geht. Wir sind ja immer jene Branche gewesen, die am frühesten zusperren musste und die Perspektive fürs Aufsperren am längsten am Ende dieses Tunnels hat. Hm. Und es sieht wie überall, es gibt den Tourismus an sich nicht. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt und ich bin zuversichtlich, dass wir, gerade der Schwarzwald, gestärkt aus dieser weltweiten Pandemie-Krise herauskommen.
Wie groß war denn der Schwund an Besuchern im vergangenen Jahr, an touristischen Übernachtungen? Wie hoch war der finanzielle Verlust?
Ja, der finanzielle Verlust war unfassbar groß. Nein, wir hatten normalerweise pro Jahr circa 7,5 Milliarden an Bruttoumsätze im Tourismus und das ist geschrumpft um mehr als 2,3 Milliarden. Hm. Das heißt in Zahlen ausgedrückt, über ein Drittel haben wir Einbußen verkraften müssen im Jahr 2020. Das Jahr 2020 ist wieder wunderbar gestartet. Januar, Februar waren wieder mit tollen Zuwächsen über dem Landesdurchschnitt hatten wir uns wieder vorbereitet für ein nächstes Rekordjahr, weil Sie müssen wissen, wir hatten ja 11 Jahre hintereinander immer nur Rekordzahlen und jetzt Einbrüche von über einem Drittel, 35%, und das ist schon eine Situation, wie wir sie noch nie kannten.
Das ist ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Kommen wir nochmal zur Region, bevor wir nachher noch ein bisschen uns über die Auswirkungen unterhalten. Ihr aktueller Slogan von Schwarzwaldtourismus lautet herzerfrischend echt. Da denkt man an Natur, ans Wandern. Das ist das, woran ich mich auch erinnere, als ich das letzte Mal im Schwarzwald war. Frische Luft, Ruhe oder allgemein an das, was man so Leisure bezeichnet. Ist das der eigentliche Schatz des Schwarzwaldes? Leisure?
Ja. Ja, das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Und alle Prognosen, alle Studien, auch die letzte Studie von der Oxford University von Tourism Economics besagt, dass dieser Leisure-Bereich bereits 2023, also in 2 Jahren, über dem Rekordwert von 2019 liegen wird. Also da bin ich absolut zuversichtlich. Und der Schwarzwald ist ja im Kern, also die DNA des Schwarzwaldes ist ja dieser Leisure-Bereich. Obwohl, und das dürfen wir nicht vergessen, wir haben auch wunderbare Städte, also Freiburg, Baden-Baden, Karlsruhe, Offenburg, also alle Städte, die auch andere Themen bedienen und die natürlich stärker darunter unter dieser Pandemie leiden und von denen wir auch wissen, dass dieser Business-Bereich, wir haben zum Glück keine klassischen Business-Städte. Diese genannten Städte haben ja auch immer einen Leisure-Bereich dazu, einen Kulturbereich dazu. Aber wir wissen auch, dass dieser Business-Bereich dauerhaft Einbrüche verzeichnen werden wird.
Wie viele Hotels und Restaurants kämpfen denn in Freiburg, in Baden-Baden, in Karlsruhe, in Villingen und anderswo ums Überleben? Und wie viele werden es womöglich nicht überleben, Corona-bedingt?
Ja, diese Zahlen haben wir natürlich nicht. Aber wir wissen, dass vor allem im Städtebereich sicher, ich sage mal, ein Sechstel, ein Fünftel der Betriebe voraussichtlich, also diese im Businessbereich arbeiten, nicht mehr aufsperren werden können. Und das ist dramatisch. Im Schwarzwald selber, im Leisure-Bereich, da sieht es bedeutend besser aus. Ich weiß, wir haben für diesen Sommer schon eine sehr gute Buchungslage und natürlich alle anderen touristischen Übernachtungsmöglichkeiten, sei es da Campingplätze, sei es da Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Chalets, da gibt es ja ganz eine Menge, die haben alle sehr gute Aussichten und da mache ich mir weniger Sorgen. Mich sorgt eher, wann geht's wirklich auf, wann werden wir wirklich aufsperren dürfen, weil wenn jetzt Ostern wieder kein Geschäft werden wird, dann wird es auch für solche Betriebe, die an sich sehr, sehr gesund sind, sehr gute Buchungslagen haben, auch dann schwierig, weil die versprochenen Hilfen sind einfach noch nicht überall angekommen. Und das ist dramatisch.
Wenn man sich anschaut an den Wochenenden, das Wetter wird gut, die Menschen strömen plötzlich in die Natur, jeder hat das Bedürfnis, rauszugehen, an die frische Luft, sich endlich frei zu bewegen, den Kopf frei zu kriegen. Vor 3 Jahren, meine ich, haben Sie so ein Projekt ins Leben gerufen, Dorfurlaub Schwarzwald. Ist dieses Projekt aktueller denn je? Spielt Ihnen die Corona-Krise in diesem Punkt zumindest ein bisschen in die Hände?
Ja, kann ich auch wiederum voll unterschreiben. Wir haben mehrere Projekte, die eigentlich gar nicht einmal niemand wusste, was kommt. Aber wo wir schon gewisse Trends geahnt haben, unter anderem auch Dorfurlaub, und da sind wir jetzt schon in der dritten oder in der vierten Phase. Das läuft sehr gut. Es stehen weitere Orte an, die gerne da mitmachen möchten. Es sind ja bisher 21 Orte. Jetzt geht es darum, Investitionen direkt für die Betriebe abzuwickeln. Also das heißt, Betriebe werden finanziell unterstützt vom Land Baden-Württemberg, von der CDU-Fraktion. Und diese Gelder werden über uns abgewickelt, damit diese Betriebe in ihre Qualität, nicht in die Quantität, nicht in Vergrößerung, sondern in die Qualität ihrer Übernachtungsmöglichkeit investieren können. Und das ist sehr schön. Wir planen gerade den vierten und den fünften Schritt. Und also das geht sehr gut weiter. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Sie planen ja immer eine ganze Menge. Also ich beobachte das schon eine ganze Weile. Während der ersten Corona-Welle haben Sie ja mit der sogenannten Kuckuck-Kampagne für Aufsehen gesorgt. Also diese Kuckuck-Kampagne war so eine Art Restart-Kampagne. Wie sah die genau aus und wer hat sich denn eigentlich an dieser Kampagne beteiligt und wie sah Ihre Unterstützung aus in dieser Kampagne?
Ja, das war ja, also sowas kann man nicht lange planen. Also wir waren eigentlich im Planungsmodus für die ITB. Die ITB wurde abgesagt und dann haben wir innerhalb von vier Tagen, glaube ich, haben wir komplett alles umgestellt, haben gesagt, okay, sowas hat die Branche noch nie erlebt. Wir brauchen jetzt Krisenpläne für alle Abteilungen. Alles, was wir geplant hatten, wird auf den Kopf gestellt. Alle Abteilungen haben diese Krisenpläne richtig, also in kürzester Zeit abgearbeitet. Parallel dazu haben wir für alle Orte, weil die Orte wussten ja auch nicht, was sollen sie jetzt tun. Die waren ja alle im Krisenmodus. Wir waren sofort im Gestaltermodus. Wir haben Handlungsempfehlungen rausgegeben. Dann haben wir eine Solidaritätsplattform gemacht, damit alle diese kreativen, solidarischen Angebote, die so langsam entstanden sind, dass wir die auf eine Ebene bringen. Und dann, unsere wichtigste Maßnahme war eben diese Kuckuck-Kampagne. Und da sind wir neue Wege gegangen. Also wir haben hier in sehr enger Abstimmung, aber vor allem sehr dynamisch und agil, ohne die langen Diskussionsschleifen und ohne die langen Gremiensitzungen, haben wir zwar diese wichtigen Gremien auch mit einbezogen, aber wir sind da innerhalb kürzester Zeit, haben wir eine Kampagne auf die Beine gestellt und mit unseren Möglichkeiten, weil man darf das nie vergessen. Ich werde ja, seit ich hier im Schwarzwald bin, wird ja immer der Vergleich angestellt. Ja, wo kommt er denn her? Wie machen Sie? Und so weiter. Und da darf man nicht vergessen, wir haben natürlich auch Sondermittel bekommen fürs Jahr 2020 und da bin ich auch sehr dankbar. Aber das ist im Vergleich, was unsere Mitbewerber an zusätzlichen Mitteln bekommen haben, ja nicht einmal ein Zwanzigstel. Die haben richtige touristische Bazookas, das Wort ist mittlerweile schon abgedroschen, ich verwende es oft, aber das drückt sehr gut aus.
Von welchen Mitbewerbern sprechen Sie da?
Da spreche ich von Südtirol, da spreche ich von Graubünden, da spreche ich von Kärnten, da spreche ich von Vorarlberg, von Tirol. Also die alle haben mindestens ein Zehnfaches an zusätzlichen Mitteln bekommen, die sie am Markt einsetzen konnten. Wir haben das nicht, wir sind aber froh, was wir bekommen haben. Und dann haben wir halt überlegt, ja, wie können wir das jetzt am geschicktesten anstellen? Wir müssen das sehr, sehr intelligent und sehr smart machen. Und wir haben es geschafft, mit all unseren Maßnahmen 600 Beteiligte, Orte, Betriebe, Dienstleister mit in unsere Kuckuck-Strategie einzubinden. Und das hat dann der gesamten Geschichte Kraft gegeben. Das hat Aufmerksamkeit gegeben. Es war eine sehr sympathische, eine sehr positive Kampagne. Und natürlich, Kuckuck kann eigentlich nur der Schwarzwald sagen, weil die Kuckucksuhr ist eines der wichtigen Klischees und Symbole des Schwarzwalds. Und da haben wir, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und wir hatten eine sehr, sehr positive Resonanz von allen Seiten. Und plötzlich hatten wir Partner, die wir sonst nie im Boot hatten. Und das war für uns sehr, sehr schön, weil wir das gleichzeitig auch sehr viel in-house entwickelt haben. Also mit unserer eigenen Kompetenz. Hier im neuen Kompetenzzentrum haben wir hier Schritte gemacht, die es in dieser Form vorher nicht gab.
Wie sah denn diese Kampagne aus? Sie sagten gerade, da waren auch Partner jetzt dabei. Von den 600 waren viele dabei, die hatten Sie sonst nicht mit im Boot. Die müssen Sie ja mit irgendwas Besonderem überzeugt haben.
Ja, wir haben eine klassische Brand-Kampagne gemacht. Zuerst für uns als Wellenbrecher, als Eisbrecher sozusagen. Mhm. Und danach konnten sich Partner vom kleinen Hotel bis zum Europapark zum Beispiel, konnten sich daran beteiligen mit eigenem Budget. Wir haben so hingekriegt, dass das gesamte Budget der Partner zu 100% auf den Markt gingen. Warum? Weil alles andere, das ganze Producing, die Gestaltung der Landingpages, der Microsites, der Werbemittel, das Reporting, die Analyse und so weiter, das haben alles wir in-house gemacht. Und so konnten wir jedem Partner sagen, auch wenn du nur 5.000 Euro gibst, diese 5.000 Euro kommen direkt auf den Markt. Wir entwickeln gemeinsam für dich einen zugeschnittenen, personalisierten, also tailor-made Medienplan, weil wir sind mit jedem einzelnen Partner im Gespräch gewesen. Das hat manchmal nur 10 Minuten gedauert und da waren sie überzeugt. Aber das längste Gespräch hat über 3 Stunden gedauert, das wissen wir genau. Und wo wir die Ziele definiert haben, welche Ziele möchtest du mit dieser Kampagne erreichen und so weiter. Und dann haben wir noch etwas gemacht, weil wir haben natürlich nicht mit 600 Partnern gesprochen. Also Partner, die sich mit Budget beteiligt haben, waren an die 50, 60. Und der Rest, für die haben wir einen kompletten Social Media Kit vorbereitet, also von Videos in allen Formaten, von GIFs, von allen möglichen Signaturen und alles Mögliche. Das haben wir denen allen kostenlos zur Verfügung gestellt und das haben eben an die 600 dann auch wirklich genutzt.
Das kann man ja überprüfen bzw. nachverfolgen. Das wurde wirklich sehr gut genutzt.
Ja, wir haben auch auf unserer Seite eine eigene, auf unserer Website www.kuckuck-zahlen.de, glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Dort kann man sich den Case-Movie anschauen, haben so einen eigenen Movie auch gemacht, wie ist das alles gegangen ineinander, da sieht man die ganzen Zahlen. Wir haben zum Beispiel auch Autokino gemacht, wir konnten es uns ja bisher nie leisten, in einen Big Screen zu gehen. Und Autokino war halt im Mai letzten Jahres, gab es eine Renaissance und wir waren da die Ersten, die dort unsere Spots haben laufen lassen. Und das war, und haben auch positive Rückmeldungen gekriegt. Wir haben im Mai letzten Jahres eine Kampagne, einen Preis gewonnen, die beste Out-of-Home-Kampagne. Und zwar noch vor Warsteiner und vor Seat Ibiza und keine Ahnung was. Also solche Marken. Und das war natürlich für uns als Team, als kleines Team hier eine wahnsinnige Bestätigung und eine Riesenmotivation.
Wie klein ist denn eigentlich Ihr Team, mit dem Sie das also, alles gewuppt haben?
Ja, wir sind ein Team von 31 Mitarbeitern. Mhm. 31 Mitarbeiter, also vom, und das ist das Schöne, wir haben alle Generations bei uns, also vom Veteran über die Babyboomer Generation X und so weiter bis Auszubildende, die im Jahr 2001 geboren sind. Also die noch nicht einmal, also die in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend geboren sind, da haben wir auch Mitarbeiter. Das ist schön, dieses kleine Team und dieses hochmotivierte Team und vor allem es gibt eine gute Durchmischung. Ich bin jetzt eher schon Babyboomer.
Also Menschen wie ich, die schon einen Ticken älter sind, sage ich jetzt mal so salopp. Also ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal im Schwarzwald war, da war ich noch recht jung, das war 1977 mit meinen Eltern Titisee Neustadt. Und ich erinnere mich deshalb so gut daran, weil damals kam, das war im Sommer, kam übers Radio diese Schreckensnachricht, dass Elvis Presley gestorben sei. Und ich weiß noch, wie traurig meine Mutter war. Und wir haben alle an den Radios gehangen und es hat tagelang gab es nur Elvis Presley im Radio dort unten. Und deshalb erinnere ich mich daran. Also Menschen, die auch schon ein bisschen älter sind und quasi auf die 60 zugehen, die haben auch noch bei Ihnen eine Chance im Team.
Ja, absolut. Also einer meiner wertvollsten Mitarbeiter, der ist jetzt 65, 66 geworden, mit dem wir nur mehr, der ist jetzt nicht mehr fester Mitarbeiter, weil er ist fester freier Mitarbeiter und ich hoffe, dass ich den noch ganz, ganz lange im Team habe, weil der ist so wertvoll, unfassbar wertvoll für alle.
Das höre ich gerne. Wir haben eben gesprochen über die Medienkampagne, über das Social Media Kit. Die erfolgreiche Nutzung solcher Tools setzt ja voraus, die eigene Zielgruppe genau zu kennen. Wie sieht die denn eigentlich im Schwarzwald aus? Wenn ich so dran denke, Schwarzwald, das ist Tradition, das ist, also früher dachte ich, 1977 beispielsweise, als ich da war, erinnere ich mich da dran, also da waren vor allen Dingen ältere Leute, die wandern gehen. Wie sieht denn die Zielgruppe heute so im Schwarzwald aus?
Ja, die Zielgruppe hat sich aber, glaube ich, wie in vielen Bergdestinationen, Mittelgebirgsdestinationen, aber vor allem im Schwarzwald sehr geändert. Wir haben natürlich noch die klassischen Zielgruppen und da sind wir auch froh drüber. Das sind ja auch unsere Stammgäste und Sie selber wissen, es gibt nichts Besseres, wie wenn man Stammgäste hat, weil die zu aktivieren ist sehr, sehr einfach im Vergleich zu neue Kunden zu gewinnen. Aber wir haben es geschafft, peu à peu, und wir lassen das immer von Destination Brand auch kontrollieren und analysieren. Unsere Zielgruppe ist jünger geworden, unsere Zielgruppe ist moderner geworden, unsere Zielgruppe ist explorativer geworden und das hängt natürlich auch mit den Angeboten zusammen, die wir haben und das hängt natürlich auch, und das ist nicht mein Verdienst, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch, nicht nur mein Verdienst, das sind viele andere beteiligt, hängt damit zusammen, dass der Schwarzwald einfach in den letzten Jahren sehr innovativ geworden ist. Also wenn ich allein denke, die Facing Tradition mit diesen Fotografen und Modestylisten, die alte Trachten von Tattoo und gepiersten Mädels super inszeniert haben. Das sind einfach Bilder, wo ich sage, wow, die sprechen jeden an. Und da gibt's eine Menge, was hier alles passiert ist. Und deshalb sind unsere Zielgruppen so in diesen Sinusmilieus, haben wir jetzt wieder abgetestet. Und das ist genau bestätigt worden, dass der Schwarzwald, es ist zwar ein blödes Wort, aber ist kultig geworden. Und da helfen uns auch, Sie sitzen ja jetzt in Hamburg, da helfen uns auch zum Beispiel Rothaus, Tannenzäpfle.
Ja, kenne ich.
Ja
sehr gutes Bier.
In Berlin und in Hamburg von den Hipstern sehr, sehr gerne getrunken wird. Und da helfen uns viele solcher Dinge. Und diese ganz besondere Lebensart, die ich hier vorgefunden habe, die sehr ähnlich an der Lebensart meiner Herkunft ist, also meiner Heimat ist. Und das alles zusammen, muss ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg und ich bin absolut zuversichtlich.
Was haben Sie aus dieser Kuckuck-Kampagne mitgenommen, gelernt? Da macht man ja, wenn man so eine Kampagne auf die Beine stellt, aus der Not geboren, macht man automatisch natürlich auch Fehler und andere Sachen. Da sieht man, Mensch, das ist einfach top gelaufen, das machen wir so weiter. Wir gehen ja alle davon aus, irgendwann wird es ja wieder so sein, dass man verreisen darf. Und da braucht es natürlich wahrscheinlich eine weitere Kampagne, eine Restart-Kampagne. Haben Sie die im Köcher? Und wie sieht die aus, wenn Sie sie im Köcher haben?
Ja, natürlich. Wir haben uns überlegt, wir mögen nicht One-Night-Stands. Wir mögen nicht im letzten Jahr Kuckuck, dieses Jahr High und das nächste Jahr keine Ahnung was. Deshalb haben wir gesagt, das tun wir nicht. Wir müssen schon auch ein bisschen unserer Tradition verpflichten. Wir müssen bei einem Thema bleiben, vor allem wenn es so gut funktioniert hat. Und wir werden die Kuckuck-Kampagne weiterentwickeln. Aber weiterentwickeln nicht nur, dass wir halt jetzt fünfmal Kuckuck draufschreiben auf alles, sondern intelligent weiterentwickeln, auch mit unserer Marke noch stärker in Verbindung bringen, weil unsere Marke ist so stark und hier ist Vorsicht geboten und dass wir hier eine tolle Implementierung finden und eine intelligente Weiterentwicklung. Und das machen wir. Unsere Recovery-Kampagne 2021 wird demnächst so richtig aus unseren Köpfen raus zu Papier gebracht werden. Und da sind wir sehr zuversichtlich, weil, das haben Sie gerade vorhin ganz richtig gesagt, wir haben auch in der Pandemie etwas gelernt, was für mich eigentlich selbstverständlich war, aber was vielleicht in Deutschland, zumindest im Tourismus in Deutschland, nicht so selbstverständlich ist. Und zwar eine gewisse Art der Fehlerkultur. Wir haben Dinge ausprobiert. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, wir dürfen Dinge ausprobieren. Wir sind ja nicht Ärzte, die am offenen Herzen operieren, sondern wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wenn etwas einmal nicht aufgeht, dann stirbt jetzt keiner. Und so haben wir neue Dinge ausprobiert, wir haben uns getraut, wir haben sehr schnell die Entscheidungen hergeholt und sind eigentlich dadurch belohnt worden, dass eigentlich nichts schiefgegangen ist. Also der Umzug hier ins Kompetenzzentrum. Wir haben ein Buchprojekt entwickelt, also was ganz Analoges, das jetzt schon in der zweiten Auflage ist, was niemand gedacht hatte. Wir haben den hatten wir schon vorher. Wir haben einen Kuckuck Award initiiert. Den gab es schon vorher. Das war auch so etwas, wo ich gesagt habe, das müssen wir hier machen.
Hat aber nicht die Wahl der schönsten Kuckucksuhr.
Nein, das ist der Genuss Award. Und zwar nicht von klassischerweise von Jury, sondern ein Publikums-Award in 6 Kategorien. Und den hatten wir auch, das war Zufall, Kuckuck-Award genannt. Da gibt es eine Kuckucksuhr, eine goldene Kuckucksuhr zu gewinnen in jeder Kategorie. Da gibt es einen Ehrenpreisträger. Und das hat auch am Anfang niemand gedacht, jetzt brauchen wir nicht schon wieder einen Genuss-Award. Aber so einen gab es noch nicht, weil hier ist das Publikum steht da, die Community steht im Vordergrund. Und auch das ist ein Erfolg geworden. Und so hat man langsam gemerkt hier, oh, wir können was. Und auch wenn einmal was schief geht, das werden wir verkraften.
Wenn ich an den Schwarzwald denke, so die ersten Bilder, die ich im Kopf habe, und das passt auch zu den Bildern, die Sie gerade eben so reflektiert haben, das sind die schönen Mädchen mit dem Bollenhut. Und heute mögen sie gepierst und tätowiert sein, aber die gab es ja schon irgendwie immer. Also auch in dem berühmten Jahr 1977, als Elvis starb und ich da unten da war als kleiner Junge. So, und Schwarzwälder Kirschtorte natürlich auch. Also ich mag sowas gerne und ich habe auch mal sogar gelernt, im Hotel zum Kreuz im Glottertal Tal im Südschwarzwald, wie man das macht. Da hat der Chef, der Herr Kunz, mir das mal in der Küche direkt beigebracht. Und ich habe mich da geübt und ja, und das schmeckte auch super. Nun haben Sie, wir sprechen ja von der Weiterentwicklung des Schwarzwaldtourismus. Sie haben einen sogenannten Black Forest Accelerator mit ins Leben gerufen. Das klingt total digital und nach Innovation. Und wie passt denn das mit dem Bollenhut-Image zusammen? Was steckt hinter diesem Black Forest Accelerator?
Ja, da muss ich Sie gleich korrigieren. Den habe ich nicht mit ins Leben gerufen. Den gibt's schon, gab's schon. Und zwar ausgehend von der Wirtschaftsregion Ortenau, die Startups unterstützen. Ah. Und die haben in den letzten Jahren jedes Jahr thematisch, keine Ahnung, einmal zur Architektur, Bauwirtschaft und so weiter. Das weiß ich gar nicht genau. In diesem Jahr, und nicht nur für ein Jahr, sondern ich glaube, das läuft jetzt für 2 oder 3 Jahre sogar, ist das Hauptthema Tourismus. Hm. Und da haben die mich gefragt, ja, sind wir da mit an Bord, helfen wir denen, könnte ich als Mentor da mit auftreten? Und da habe ich natürlich gesagt, weil alles, was Innovation im Bereich Tourismus hier entsteht, das benötigen wir. Das benötigen wir, weil ich schaue immer und ich habe immer noch gute Kontakte zu meinem Herkunftsland, zu meinen ehemaligen Kollegen in Österreich, in der Schweiz. Und ich muss da sagen, die sind dann schon auch sehr, sehr innovativ und sehr, sehr weit. Und da müssen wir einfach alles tun, um hier den Anschluss nicht zu verlieren. Und dieser Accelerator, dieser Beschleuniger von Projekten, das ist so, die unterstützen dort Startups, die begleiten die über ein paar Monate bis zur Serienreife ihres Produktes, sagen wir es einmal, ihrer Idee und helfen denen dann, Investoren zu finden und so weiter. Und hier ist auch, manche Dinge gelingen, was sehr gut ist, und manche Dinge, sagt man nach 3 Monaten, okay, funktioniert nicht, wir haben es probiert. Aber darum geht's. Das ist eben auch diese Fehlerkultur auszuprobieren. Mir ist lieber, wir probieren 5 Dinge aus und 3 scheitern, aber 2 sind dann wirklich neu und haben funktioniert. Und deshalb sind wir auch sehr froh, dass solche Initiativen hier im Schwarzwald entstehen. Da gibt's überall entstehen auch Dinge und auch unser Kompetenzzentrum. Das wird auch hier so ein Innovation Lab werden für den Tourismus.
Diese Mentalität zu sagen, ich probiere mal was aus und wenn es in die Hose geht, ist auch nicht so schlimm, weil ich habe noch 2, 3 andere Projekte und irgendwas wird schon klappen. Das kennt man ja eigentlich nur aus Amerika. Das ist so deutsch untypisch. Eigentlich, oder?
Ja, also ich würde nicht sagen, das kennt man nur von Amerika. Aber es ist schon typisch deutsch, dass man hier so eher vorsichtig ist. Eher sagt, warte mal, bevor ich nicht 100%ig, 1000%ig davon überzeugt bin, dass das funktioniert, mache ich es nicht. Das Problem dabei ist, andere machen das und sind schneller und es gewinnt nun mal nicht der Schönste und der Perfekteste, sondern es gewinnt der Schnellste. Und das will ich hier vorleben. Und wir haben es im letzten Jahr gesehen, auch bei unserer Kampagne und bei vielen anderen Dingen, haben wir gesehen, wir müssen sehr, sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren, ohne aber unsere Wurzeln, wir haben ja Strategiepapier, ohne jetzt hier jede Woche irgendwo anders hin auszuschlagen. Das schon, wir haben die Leitplanken, die sind gelegt von unseren Gesellschaftern, von den Gremien und so weiter. Das ist festgezurrt, aber innerhalb dieser Leitplanken geht es nur darum, das Ziel zu erreichen. Aber wie wir das jetzt erreichen, da haben wir nicht immer die großen Diskussionen, wie sie vielleicht einmal früher hier waren, wo gerungen wurde, ja, nehmen wir den Bollenhut oder nehmen wir nicht den Bollenhut oder nehmen wir das Bild oder das andere Bild oder ist die Unterstützung dieses Weltcups gut oder nicht gut. Also das entscheiden jetzt schon wir. Wir bewegen uns innerhalb dieser Leitplanken, aber da geben wir den Takt vor.
Nutzen Sie bei Ihrer Arbeit und vielleicht legen Sie das auch Ihren angeschlossenen Betrieben mit ans Herz, dieses Open Data Projekt der Deutschen Zentrale für Tourismus?
Ja, wir sind da natürlich über unseren Landesverband, also über die TMBW eingebunden und wir haben ja, und das komme ich jetzt noch einmal auf das Kompetenzzentrum zu sprechen, wir sitzen ja hier im selben Haus wie Land in Sicht. Und Land in Sicht hat ja diese landesweite Datenbank, mein Tubitz, und das ist eben einer dieser Vorteile unseres Kompetenzzentrums. Wir sitzen hier Und jeden Tag, auch zum Mittag, wir essen gemeinsam, wir tun gemeinsam Mittagessen. Mhm. Und alles solche Dinge, die uns in unserer Bestrebung weiterbringen, Innovation schnell umzusetzen. Wir haben hier nicht nur Land in Sicht, wir haben hier Kommunikationsagenturen, wir haben hier touristische Beratungsfirmen, wir haben hier Tour Operator in Spezialbereichen. Wir haben hier einen Kartensystemanbieter, der die Konuskarte, der die Schwarzwaldkarte, der Schwarzwaldkalt Plus und so weiter betreibt. Die sitzen alle hier unter diesem Dach des Kompetenzzentrums und da hat man natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, schnell Dinge auf Schiene zu bringen. Und das ist eben auch eines dieser Projekte, die wir während Corona umgesetzt haben und wo wir jetzt schon die Früchte sehen.
Herr Mayer, let's talk about money. Sie haben eine Wahnsinnsarbeit da im Hintergrund. Kampagne wird verlängert, weitergeführt. Kuckuck, sage ich da nur. Wer finanziert eigentlich diese Kampagne? Greift Ihr Tourismusminister in Baden-Württemberg, der Guido Wolf, auch ordentlich in die Schatulle?
Ja. Grundsätzlich werden wir ja von unseren Gesellschaftern finanziert. Also 50% unseres operativen Budgets kommt von den Defizitbeiträgen unserer Gesellschafter. Das sind eben die 12 Landkreise und die 4 Stadtkreise. Plus kriegen wir einen schönen Beitrag vom Land Baden-Württemberg, vom Ministerium Justiz und Europa mit der Abteilung Tourismus. Da könnte ich auch noch was dazu sagen, wenn Sie mir erlauben.
Ja, natürlich, gerne.
Also ich finde, die machen eine sehr gute Arbeit. Aber ich finde, und da bin ich jetzt Italiener, ich finde es hervorragend, dass die neue Regierung in Rom unter Mario Draghi erstmals seit 1993 wiederum ein eigenes Tourismusministerium geschaffen hat. Das ist ein Signal, das ist eine Botschaft, das ist ein Zeichen für diese Branche. Und sowas würde ich mir im September, Oktober in Berlin auch wünschen. Ich weiß, das ist eine Vision. Alle sagen sie, du spinnst, das kannst du vergessen, weil der Tourismus ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, auf Bundesebene ist das irgendwo das achte Rad am Wagen, nicht einmal das fünfte. Und das würde ich mir sehr wünschen. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, die Unterstützung für unsere Kampagne, auch für im letzten Jahr, haben wir auch vom Minister Guido Wolf bekommen, in Ausmaßen, wie es hier in Baden-Württemberg normal ist. Also das ist natürlich viel, viel weniger als wie von unseren Mitbewerbern, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und auch dieses Jahr bekommen wir wieder zusätzliche Mittel, mehr. Und das freut mich außerordentlich und da bin ich sehr, sehr froh, weil ich weiß, in anderen Bundesländern ist das nicht so der Fall. Ich glaube, hier hat man schon erkannt, dass der Tourismus eine der Leitökonomien auch in Baden-Württemberg ist. Und ich sage immer, der Tourismus ist weltweit gesehen die Industrie des 21. Jahrhunderts.
Reicht die staatliche Unterstützung aus? Also um nochmal das Wort von Finanzminister Scholz aufzugreifen, bedarf es einer touristischen Bazooka?
Ja, die bräuchten wir, aber die gibt's nicht. Also natürlich brauchen wir jetzt mal vorwiegend jene Hilfen, jene Mittel, dass auch die Betriebe, die gesunden Betriebe, die vor Corona wirklich außerordentlich gut gearbeitet haben, dass diese Betriebe diese Zeit auch überstehen, um danach wahnsinnig engagiert und motiviert wieder im Markt zu sein. Ich bin auch überzeugt, dass der Staat nicht jeden Betrieb retten kann. Das wird nicht funktionieren. Aber ich fände es schon sehr schön für die Branche, wenn es ein Zeichen von der Bundesregierung geben würde, dass der Tourismus jetzt nach der Pandemie einen anderen Stellenwert hat wie vor der Pandemie. Vor der Pandemie war auf Bundesebene der Tourismus so gesagt, ja, das ist Ländersache, so abgegeben worden. Aber es gibt natürlich eine DZD, die Petra Herdorfer, die einen sehr guten Job machen. Also, aber ich glaube, auch für sie wäre es gut, wenn man eine größere Wertschätzung geben würde und die drückt sich nun mal halt in solchen Dingen aus, ein eigenes Ministerium, mehr Mittel verfügbar. Wenn ich Ihnen sage, Südtirol hat für zusätzliche Mittel im letzten Jahr zusätzlich 33 Millionen Euro bekommen vom Land Südtirol, dann wissen Sie, was ich meine.
Mhm. Der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern steht ja jetzt vor der Tür. Wenn Sie jetzt mit am Tisch säßen oder in der Online-Konferenz teilnehmen würden, was würden Sie von den Beteiligten dort einfordern? Was konkret erwarten Sie von der Politik jetzt? Sie haben eben schon gesagt, also Ihr Wunsch ist es wie in Italien, ein Tourismusministerium. Aber wenn man jetzt, das ist ja ein bisschen hin bis zur nächsten Wahl noch und ob sich dann was ändert, wird man sehen. Aber was fordern Sie ganz konkret von der Politik jetzt als Hilfe? Was muss jetzt gemacht werden?
Also das sind 3-4 Punkte, die jetzt wirklich gemacht werden müssen. Es müssen die Hilfen ankommen, und zwar jetzt bei den Betrieben, auch bei jenen Betrieben, weil es sind teilweise Betriebe, die zu groß waren und teilweise die zu klein waren, die aus dem Raster gefallen sind. Aber da muss die Hilfe jetzt ankommen, nachhaltig ankommen, weil sonst überleben die das nicht. Der zweite Punkt ist, es müssen jetzt Impfungen, also das ganze das ist ein Debakel. Sowas habe ich mir nie vorstellen können, dass sowas in Deutschland passieren kann. Für mich war Deutschland immer ein Land, was pünktlich, was zuverlässig, was genau, was organisiert ist. Und dann haben wir so ein Impfchaos. Das ist lächerlich. Und also die Impfstrategie muss jetzt wirklich auch gemacht werden. Dazu braucht es eine alternative Teststrategie, weil sich nicht jeder impfen lassen möchte und es auch keine Pflicht werden soll, damit eine ganz klare Perspektive ist. Weil ich finde es auch nicht angemessen, immer diese Inzidenzzahlen, zuerst sind es 50, dann sind es 35, jetzt sind wir gerade auf 0. Also wir werden mit Corona leben müssen, aber die Impfung ist für ganz, ganz viele Reisende, für viele potenzielle Reisende ein Anker. Und wenn Sie da sehen, in absehbarer Zeit, okay, ich komme da jetzt dran, und wenn das wirklich auch gemacht wird, aber das dauert mir alles viel zu lange und viel zu lange Debatten und die Schnelltests, das wird viel zu lange debattiert. Und das, wie ich vorhin gesagt habe, in solchen Zeiten muss man schnell und agil sein. Und diese Punkte zusammen könnten dann eine ganz klare Öffnungsstrategie für Restaurants, für Hotels und so weiter geben. Denn eines haben die Hotels und Restaurants im letzten Jahr gezeigt. Sie können Hygiene. Die können das. Die können das. Die können das wunderbar machen. Dann, wenn ich noch einen Wunsch hätte, zu sagen, also die App, die können Sie so, wie sie jetzt ist, im Prinzip in Gulli schmeißen. Das braucht kein Mensch. Das ist die beste App, die da alle Daten schützt. Aber um was es wirklich geht, das kann die App nicht. Und da sind die Menschen halt auch so, ihre Daten abgeben bei Amazon, bei Facebook, bei WhatsApp. Da hat niemand irgendein Problem, bei Google. Und bei solchen elementaren Dingen, meine Gesundheitsdaten, das kann man nicht miteinander verknüpfen. Also wenn diese Punkte gemacht werden, dann könnte man ganz eine klare Strategie, Öffnungsstrategie für alle Betriebe auch machen, auch für die Freizeitparks, die das ja auch benötigen. Wir haben hier den schönsten, den besten Freizeitpark der Welt mit dem Europapark, aber die haben ja auch, das ist unfassbar, was dort abgegangen ist. Die waren auch am Anfang, weil sie zu groß sind sie rausgefallen. Das ist eines der touristischen Hotspots, nicht nur im Schwarzwald, sondern in Baden-Württemberg, in Deutschland, würde ich sogar sagen. Und die brauchen auch eine klare Perspektive, und die können das. Die haben das im letzten Jahr bewiesen.
Herr Mayer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbar informative und nette Gespräch. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team und allen Menschen im Schwarzwald, in Ihrer Region und überhaupt alles Gute und drücke Ihnen die Daumen, bleiben Sie gesund und dass wir möglichst schnell wieder demnächst risikofrei öffnen können und reisen können.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das wünsche ich Ihnen auch. Wir sind zuversichtlich. Ich darf an dieser Stelle auch einen ganz guten Freund von mir in Hamburg grüßen, den Christoph Hoffmann von den 25 Hours Hotels, der es ja auch eine ganz, ganz schwierige Zeit durchsteht. Lieber Christoph, halte durch, und auch Ihnen in Hamburg alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, und ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder mal im Schwarzwald.
Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche. Wenn auch Sie hier im Podcast gehört werden wollen, dann schreiben Sie uns, und zwar per E-Mail an info@petervonstamm.de oder nehmen Sie via LinkedIn zu mir Kontakt auf. Mein Name ist Peter von Stamm, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf, und alles Gute.